HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Mein Gast war einer der ersten grünen Bundestagsabgeordneten. Hubert Kleinert gehörte zu jenem bunten Haufen, der vor 35 Jahren ins Parlament einzog und vieles in der Politik auf den Kopf stellen wollte. Mit Joschka Fischer, mit Petra Kelly. Die Grünen waren damals so etwas wie der Schrecken des politischen Establishments. Mittlerweile sind sie mittendrin. Sie stellen in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten. In Hessen gewannen sie zuletzt fast 20% der Stimmen. Was sind das für Grüne heute? Welches Potenzial haben sie? Sind Sie kurz davor, abzuheben? Das frage ich Hubert Kleinert. Er ist heute Professor an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Nicht die Politik, sondern die Politikwissenschaft ist heute sein Metier. Viele Jahre nach dem grünen Urknall in den 80er Jahren.
Herr Professor Kleinert, haben Sie eigentlich noch Kontakt mit Joschka Fischer?
Nein.
Warum nicht?
Hat sich so ergeben.
Man hat einfach nichts mehr sich zu sagen gehabt oder haben Sie auch Ihren Lebensweg anders
die
gestaltet?
Die Lebenswege haben sich irgendwann getrennt und hat sich dann halt so entwickelt und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Mhm. Fischer ist dieses Jahr 70 geworden, Sie sind Mitte 60, weiß nicht, gefällt Ihnen der Begriff Urgestein, grünes Urgestein?
Ach Gott, ja, das sind alles so Etiketten, die einem so angehängt werden, gefällt, nicht gefällt. Ich kann nachvollziehen, wie man darauf kommt. Ist halt so, ja. Kann ich gut mitleben.
Sie sind ja noch grüner oder zumindest die Zahlen Beiträge, haben Sie gesagt. Das, was wir heute an grüner Partei sehen und erleben, ist das noch Ihre Partei?
Ach Gott, ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich mehr so den Außenblick. Die Grünen haben eine interessante Entwicklung gemacht. Das hat ja zu Ergebnissen geführt, die, muss ich schon sagen, sehr erstaunlich sind, die ich vielleicht in der Form auch nicht erwartet hätte früher. Also, aber für mich sind sie eigentlich mehr ein Studienobjekt. Also ich versuche in meiner beruflichen Tätigkeit, sagen wir mal, eine Art Äquidistanz zu allen zu entwickeln.
Kommen wir gleich noch zu, aber wenn jetzt so die Grünen wie jetzt in Hessen knapp 20% bekommen, schlägt das Herz da noch höher oder nehmen Sie es einfach zur Kenntnis?
Also ich bin ja eh oder gelte als ein eher nüchterner Typ, was diese Dinge anlangt. Also, dass da jetzt großartige Emotionen höher schlagen, das kann ich eigentlich nicht sagen, zumal diese Ergebnisse sich ja angekündigt haben. Ich meine, wenn man so die Umfragen verfolgt hat, ich meine, nach der bayerischen Landtagswahl war das Ergebnis in Hessen ja nun keine Sensation mehr für die Grünen.
Mensch, das ist doch was. Ich meine, die Grüne Partei könnte theoretisch sogar einen Ministerpräsidenten stellen und Sie gehen da so cool mit um, nachdem Sie ja selbst mal vor vielen, vielen Jahren Bundestagsabgeordneter, Landesvorsitzender gewesen sind.
Ach ja, natürlich. Klar, als ich gesehen habe, möglicherweise könnte der Tarek Al-Wazir Ministerpräsident werden. Natürlich erinnert man sich an die ein oder andere Begebenheit und man schmunzelt auch schon mal. Oder ich habe diese Woche einen früheren grünen Landtagsabgeordneten getroffen und mit dem also auch eine längere Zeit geredet. Natürlich spielt da auch so was Emotionales eine gewisse Rolle. Klar, aber das ist, sagen wir mal, nicht das, was mich hauptsächlich daran beschäftigt. Ich gucke, wie entwickelt sich das politische System, welche Rolle spielen die Grünen, welche Trends zeichnen sich ab in der Wählerschaft, was wird aus den Volksparteien, das interessiert mich ja schon lange, diese Frage. Auch jetzt, nachdem die AfD groß geworden ist, wie wird sich das weiterentwickeln, stehen wir möglicherweise vor einem ganz fundamentalen Wandel, dass das System, so wie es eigentlich auch mein Leben immer geprägt oder mitgeprägt hat, dass wir so diese zwei großen Pole haben, Sozialdemokraten und Christdemokraten, dass sich das alles grundsätzlich verändert. Das sind so die Fragen, die mich vor allem interessieren.
Mhm. Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule für Verwaltung und Polizei. Ich frage Sie mal, das hat jetzt nichts mit Emotionen zu tun, aber mit Blick auf die Grünen und deren Entwicklung, wird Ihnen die Entwicklung und insbesondere, sagen wir mal, der Höhenflug, um es mal so zu nennen, nicht auch ein bisschen unheimlich?
Also unheimlich ist aus meiner Sicht das falsche Begriff. Das müssten Sie Robert Habeck oder Tarek Al-Wazir fragen.
Sie sind der Beobachter.
Ja, klar. Also ich nehme an, Sie meinen, ob ich da Grenzen sehe oder ob ich auch, sagen wir mal, die Gefahr sehe, dass die Grünen vielleicht ein bisschen abheben könnten dass man sie überschätzt. Es ist ja gar nicht zu bestreiten, dass in diesem Wahlergebnis in Bayern, Hessen um die 20% auch ein Stück Projektion dahinter liegt. Da gibt es sicher viele, die die Grünen gewählt haben, weil sie halt in besonderer Weise mit den anderen unzufrieden sind und weil andere nicht in Betracht kommen für sie. Also für, sagen wir mal, ein potenzieller Grünenwähler, der hat eigentlich generell nicht die Alternative, die AfD zu wählen, sozusagen als Ausdruck seiner Unzufriedenheit mit Berlin oder mit anderen entwickelt. Das ist sicherlich so, weshalb die Grünen auch nicht darauf vertrauen können, dass man diesen hohen Stand einfach so halten kann. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen vermessen ist, wenn jetzt manche diskutieren, die Grünen könnten sozusagen in der Mitte der Gesellschaft sowas wie einen Ersatz schaffen für das, was es so nicht mehr gibt, nämlich für die Kraft der alten Volksparteien, quasi unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich glaube, da müssen die Grünen schon ein bisschen aufpassen, dass sie sich da nicht übernehmen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, die Gesellschaft ist grüner geworden in den letzten Jahrzehnten, ohne Frage. Man könnte vielleicht sagen, die grünen Themen sind stärker in die gesellschaftliche Mitte gerückt. Die Grünen sind auch stärker in die gesellschaftliche Mitte gerückt. Und den Grünen kommt natürlich in einer Situation, in der es den Volksparteien so schlecht geht, auch mehr politische Verantwortung zu. Selbst nicht nur aus einer Flügelposition zu agieren und, sagen wir mal, noch was dazu zu addieren zu dem, was andere dann in der Mitte an Konsense organisieren, sondern auch selber Teil dieses Konsens zu sein. Nur alleine werden sie das nicht schaffen. Das heißt, sie werden da wird sicherlich ein Koalitionspartner, ein vielleicht auch größerer Koalitionspartner immer eine große Rolle spielen. Dann sind wir bei der CDU.
Volkspartei ist ein Stichwort. Können die Grünen Volkspartei? Ich meine, Sie haben es so dargestellt, als ob eigentlich nur CDU und der SPD quasi naturgemäß dafür in der Lage sind und dafür geeignet.
Das Problem ist, was Sie unter Volkspartei heute verstehen wollen. Man hat ja klassischerweise unter einer Volkspartei verstanden, eine Partei, die in alle relevanten gesellschaftlichen Schichten stark hineinzuwirken vermag. Wenn man das nimmt, zum Kriterium nimmt und die dazu auch noch eine starke Mitgliederpartei ist, dann sind die Grünen keine Volkspartei und werden auch keine werden, denn das Schwergewicht liegt eindeutig bei ihnen auf den großen Städten, auf ein akademisiertes Bürgertum als Wählerschaft, wo man auch Bindungskraft hat.
Wohlfühlpartei, so weit, hat man
ja
gesagt.
Ja, das ist dann schon fast ein bisschen böse, aber jedenfalls soziologisch ist das so. Ja. Auf dem flachen Land und bei den Arbeiterschichten haben sich die Grünen immer viel schwerer getan. Die Frage ist nur, ob dieses Modell nicht generell der Vergangenheit angehört. Ich glaube, dass dieses alte Modell, bei der SPD ist es ja schon praktisch vorbei und auch die Union ist vielleicht die letzte, wo das noch so einigermaßen hinkommt, aber auch da geht der Trend ja weg davon.
Sie haben mal irgendwo geschrieben, wenn ich es richtig zitiere, dass eigentlich nur die Union angesichts der Polarisierung in der Gesellschaft in der Lage ist, irgendwo in der Mitte überhaupt noch einen Konsens zu schmieden. Den Grünen trauen Sie das nicht zu?
Ich traue es vielen Grünen, sagen wir mal, von ihren programmatischen, politischen Vorstellungen zu. Ich glaube aber nicht, dass die Partei sozusagen in ihrer organisatorischen Kraft, in ihrer Breite stark genug ist, um das aufzufangen.
Die Grünen haben ja jetzt auch bei der Hessenwahl ordentlich im Unionslager gebaggert, erhebliche Stimmen auch rüber zu den Grünen gewandert. Wie nachhaltig ist das? Also sprich, wie volatil letztlich auch diese Unterstützung durch Wähler?
Schwer zu sagen, das ist auch ein Punkt, der mich selber überrascht. Mich hat nicht überrascht, dass die CDU viele Wähler nach rechts abgegeben hat. Das war zu erwarten, gerade bei der Tradition der Hessen-CDU. Dass so viele zu den Grünen gegangen sind, finde ich interessant, zeigt auch Veränderungen an. Ganz sicher ist es so, dass in der Gesellschaft, wo es einmal früher eine Mehrheit gab, die gesagt hat, die Grünen wähle ich auf keinen Fall. Das kommt sozusagen gar nicht in Betracht. Das gibt es so nicht mehr. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass die, wie ich gesagt habe, dass die grünen Themen in der Mitte breit verankert sind. Mag sein, dass da auch neben Berlin solche Faktoren eine Rolle gespielt haben wie Dürre und Hitze diesen Sommer und was sozusagen grünen Anliegen.
Der Klimaschutz ist irgendwie greifbar geworden.
Eine besondere Glaubwürdigkeit. Mag sein, dass das eine Rolle gespielt hat.
Aber nochmal die Frage, wie nachhaltig ist das? Also wenn zum Beispiel die CDU weiter nach rechts rücken sollte, was sich ja abzeichnet mit Blick auf die mögliche Merkel-Nachfolge, war es das dann mit dem grünen Höhenflug, insbesondere sozusagen mit dem Zuwachs aus dieser Seite?
Ich glaube, entscheidender ist sowas wie ein moralisches Bauchgefühl für die Wahlentscheidung von Bürgern. Und da spielen heutzutage Images und Stimmungslagen, die insbesondere auch durch Medienkonjunkturen hervorgerufen werden oder zumindest bestärkt werden oder begrenzt werden, eine große Rolle. Deswegen glaube ich nicht so recht daran, dass diese einfache Rechnung so lauten kann, wenn die CDU wieder ein bisschen konservativer wird, bleibt das oder kann das sogar noch verstärkt werden, wenn es Leuten wie Merz gelingt, den Eindruck zu erwecken, da kommt was Neues, da wird jetzt ein Fenster aufgemacht. In der Union kann nach Jahren, sagen wir mal, ich habe in letzter Zeit immer den Begriff der bleiernen Zeit verwendet, nach Jahren des Stillstands, wo viele Kritik haben an Angela Merkel, aber keiner sagt was, wird sozusagen ein Fenster aufgemacht. Das kann auch bei Leuten, die vielleicht inhaltlich die Dinge anders sehen, so eine Stimmung hervorrufen, das ist interessant oder das ist wieder interessant.
Was ist sozusagen links noch möglich für die Grünen, die ja deutlich in die Mitte gerückt sind, vor allem gemessen an den Zeiten, die sie ja selbst aktiv erlebt haben in den 80er Jahren?
Also die Grünen haben, glaube ich, inhaltlich ist das ja ganz fraglos so, weiterhin so eine Mitte-Links-Orientierung. Sie machen das aber auf eine sehr unideologisch-pragmatische Weise. Ihr Führungspersonal ist mittlerweile, sagen wir mal, mediengängig, kommt freundlich daher. Dieses Image der Verbotspartei ist eigentlich durch die öffentliche Präsentation verschwunden. Das Ideologische, was den Grünen immer so anhaftete, spielt in der Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Ich glaube, das sind so, Sie mögen sagen, das sind atmosphärische Stilfragen, aber ich glaube, die sind in der heutigen Medienwelt, gerade bei den Jüngeren, mehr als bloße Stilfragen. Das ist, sagen wir mal, was da so daherkommt, ist freundlich. Und das kommt, glaube ich, gut an bei den jüngeren Leuten. Eine andere Frage
nicht
ist...
Nicht nur bei den Jüngeren, also Habeck gilt ja als Schwarm aller Schwiegermütter.
Ja, kann ich bestätigen, kann ich. Also nein, nicht von meiner Schwiegermutter, die gibt es nicht, aber ich habe solche Stimmen auch schon gehört. Ja. Also, aber diese mediale Präsentationsseite des Erfolgsphänomens Grüne spielt, glaube ich, eine große Rolle.
Frage ich aber doch nochmal den Ex-Politiker Hubert Gleim. Ich meine, Sie sind ja damals für andere Dinge angetreten. Ja. Wenn jetzt heute jemand die Grünen eine bürgerliche Partei nennt, dann müssen Ihnen dort Jahre zu Berge stehen.
Nee, tut mir nicht.
Damals wäre das doch ein Schimpfwort gewesen für Sie.
Ja, damals wäre es ein Schimpfwort gewesen, aber damals war alles anders. Oder vieles zumindest anders. Damals stand auch noch die Mauer. Also das ist schon eine ganze Weile her. Viele Fragen haben sich ganz anders gestellt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, aus der Sicht auf die Welt, die ich in früheren Jahrzehnten hatte, wäre es für mich völlig unvorstellbar gewesen, dass CDU und SPD sozusagen nicht als die beiden Hauptpole der politischen Auseinandersetzung gegeneinander stehen. Und da kommen halt wir kommen von links und rebellisch und mit neuen Themen und wir mischen das ein bisschen auf und so. Aber das, sagen wir mal, die Volkspartei-Idee als solche in dieser Weise zur Disposition steht und man sich alles Mögliche vorstellen können muss und dann vielleicht so eine Situation auch entstehen kann wie in Baden-Württemberg, wo dann plötzlich die Grünen sozusagen die Hauptarbeit der Konsensstiftung leisten müssen. Das ist natürlich was völlig anderes als, sagen wir mal, die Grünen von 1983.
Sie hören hr-info, das Interview mit dem Politikwissenschaftler Hubert Kleinert, Ex-Grüner, ehemaliger Bundestagsabgeordneter in den 80er Jahren. Herr Kleinert, vor Ihnen steht die hr-info-Interviewbox. Da gibt es immer so eine kleine Überraschung, die was mit Ihrem Leben zu tun hat, wenn Sie einfach mal den Deckel öffnen könnten.
Aber nicht, dass ich jetzt... einen Schlag kriege.
Nee, so schlimm ist nicht. Schauen Sie mal, was da drin ist.
Aha. Ja, damit habe ich ja wenig zu tun gehabt in meinem Leben.
Beschreiben Sie mal, was Sie sehen.
Ja, ich sehe da Strickutensilien. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, damit kann ich wenig anfangen. Ich habe da...
Haben Sie nicht stricken gelernt bei den Grünen?
Nein, habe ich nicht. Nein, ich weiß, worauf Sie anspielen. Also diese Bilder von Strickenden, aber es waren meistens Frauen, die man da gezeigt hat.
Es gab auch strickende Männer bei den Grünen.
Wenig, muss ich sagen, nach meiner Erfahrung.
Heute ist ja so,
das war nicht gegendert bei den Grünen damals.
Heute ist ja so, dass man den Eindruck hat, die Strickenden werden sozusagen für die Kameras noch irgendwo hingesetzt, die wenigen, die es auf Parteitagen da noch gibt. Kommt da nicht auch ein bisschen Nostalgie hoch bei Ihnen?
Also ich bin ja jemand, der eigentlich, was sagen wir mal, Politik, Stil und Habitus und sowas anlangt. Ich bin ja eher aus der linken Szene gekommen und nicht so sehr... wie soll man sagen, Norweger Pullover und
aber hatten
und
so Sie
diese
auch, nicht?
Stilmittel. Ja. Nein, Pullover nicht, nee. Lange Haare hatte ich,
ja,
aber nicht,
hm?
Aber diesen...
Kein diese, Strickpulli?
Nee, kein Strickpulli. Also so eher so ein Second-Hand-Jacket. Ich bin ja mehr so ein angelernter Ökologe, wenn man das mal, wenn ich das vielleicht so sagen darf. Oder auch damals schon.
Bei der Vorbereitung für das Interview habe ich gesehen, Sie haben ja rotiert. Ja. Als Bundestagsabgeordnete, ja, das musste man damals
ganz noch. Lange
wahrscheinlich her, ja. Muss man heute jungen Leuten erstmal erklären, was eigentlich Rotation war. Also, ja. Dass man nach 2 Jahren ja. Im Bundestag gewissermaßen das Mandat weitergeben musste, ist doch wie aus einer ganz, ganz fremden Zeit.
Also ich meine, das war halt damals so, wenn ich Studenten heute zu erklären versuche, was das ist, und da kommen die Grünen ja auch vor, dann mache ich es manchmal so, dass ich sage, das war so ein bisschen so ähnlich, wie Sie das vielleicht noch kennen von der Piratenpartei. Also die haben ja auch vor ein paar Jahren, das haben Sie vielleicht auch schon wieder vergessen, die hatten ja dann auch mal so zwischenzeitlich einen Höhenflug, und das war ja so ein bisschen auch der Anspruch bei denen, wir machen es ganz anders als die Altparteien und bei uns wird alles ausdiskutiert und jeder kann mitmachen und so. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Zeit. Die Grünen haben das alles längst hinter sich gelassen. Die eine oder andere Regelung gibt's noch. Die ja, da,
viel ist nicht mehr übrig, ne?
Viel ist davon nicht mehr übrig. Und in Hessen habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Ist es ja sogar so, dass die Minister ihre Mandate gar nicht zurückgegeben haben. Oder
also manche tun es
spät,
aber,
ja. Das ist ja früher, wäre das gar nicht denkbar gewesen bei den Grünen. Aber es macht natürlich einen gewissen Sinn als Politikwissenschaftler, sage ich Ihnen ganz nüchtern. Natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand als Minister ein Mandat hat oder nicht, für seine Bereitschaft möglicherweise auch einen Rücktritt zu akzeptieren. Es macht ja einen Unterschied, ob man ganz raus ist oder ob man sich dann wenigstens noch sozusagen auf seinem Mandat im Geschehen befindet. Also das mal nur am Rande zu dieser Frage.
Aber das können Sie heute akzeptieren. Ich meine, damals
wurde ich das akzeptieren. Damals wurde ich nicht gefragt. Also damals musste man das akzeptieren, sonst wäre man abgeräumt worden.
Man könnte ja auch sagen, eine grüne Partei, der täte es gut, wenn sie, sagen wir mal, doch noch ein Alleinstellungsmerkmal hätte, auch mit Blick auf ihre Darstellung in der Öffentlichkeit.
Also in einem
sonst wird sie zu langweilig.
Ja. Ich weiß, was Sie meinen. Wobei Alleinstellungsmerkmal ja auch keinen Absolutheitsanspruch machen. Also sozusagen nur unbedingt etwas zu haben, was andere nicht haben. Wenn das abseitig ist, bringt das auch nichts. Ne? Aber ich sage Ihnen mal, eines unterscheidet die Grünen vielleicht schon von den anderen. Alle anderen sind immer in der Gefahr oder sind im Grunde zerrissen oder ein Stück zerrissen bei den Themen, die die AfD groß gemacht hat. Flüchtlinge, also sagen wir mal, diese ganzen kulturellen Konfliktlinien, die wir da haben. Ich glaube, die Grünen sind die einzige Partei, deren Anhängerschaft im Großen und Ganzen immun ist gegen diese stärker national, stärker auf kulturelle Traditionen setzenden, gegen Europa orientierende politische Strömung. Wenn Sie so wollen, haben Sie hier ein Alleinstellungsmerkmal.
Zur inhaltlichen Profilierung der Grünen würde ich Sie schon gern noch mal fragen. Wir haben ja, sagen wir mal, die klassischen Themen wie zum Beispiel Gleichberechtigung, Multikulti, offene Gesellschaft, Naturschutz, Klimaschutz. Das waren ja auch Punkte, wie sich gezeigt hat, die ja in den Wahlkämpfen sowohl in Bayern als auch in Hessen eine wichtige Rolle gespielt haben. Verkehrspolitik war in Hessen ein wichtiger Punkt. Wie sehen Sie es aber mit solchen Themen wie zum Beispiel Sozialstaat oder auch innere Sicherheit? Beides ja Themen, die man jetzt nicht unbedingt mit den Grünen verbinden würde. Ist da nicht dringend Nachholbedarf?
Also, was das Soziale anlangt, kann ich das jetzt so nicht erkennen. Das stimmt schon. Die Grünen haben immer viel von Sozialem geredet. Ja, dieser Begriff Sozial war ja schon eine der 4 Säulen der ersten Grünen-Programmatik 1980. Aber dass das so wirklich imageprägend war, dass das, wie man heute sagt, Markenkern, was ich nicht schön finde, den Begriff ausmacht, das ist so recht nicht gelungen. Aber ich würde schon sagen, die Grünen haben dieses Thema eigentlich immer ein Stück weit gehabt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Grünen in Hessen das Sozialministerium übernehmen.
Wäre eine Frage, sollen sie es tun?
Wäre sehr naheliegend. Also ich habe da keine Ratschläge zu geben, aber mir ist das als erstes eingefallen. Und bei innerer Sicherheit ist natürlich ein Thema, das ist nicht das Leib- und Magenthema der Grünen, ist gar keine Frage. Aber wenn die Grünen Teil einer Konsensstiftung in der Mitte sein wollen, dann müssen Sie da natürlich pragmatisch auch das Nötige tun, sagen wir es mal so, damit das anschlussfähig bleibt, damit auch die Masse der Bürger das Gefühl hat, da gibt es nicht ein ständiges Gezeter zwischen Union. Da müssen die Grünen zumindest so weit kompromissbereit sein.
Es ist aber auch eine Zerreißprobe. Man hat das gesehen beim Verfassungsschutzgesetz, die Diskussion, die es da gab, über die Frage, dürfen Staatstrojaner eingesetzt werden, über den Verfassungsschutz etc. Das hat ja sehr wehgetan.
Ja, das ist keine Frage. Man merkt immer noch, dass die Grünen aus einer ganz anderen Tradition kommen. Die Grünen kommen sozusagen von der anderen Seite des Bauzauns. Mhm. Und so Reste davon spürt man. Und wenn man dann diese Rolle spielt mit 20%, muss man vielleicht in der einen oder anderen Frage kompromissfähiger sein, als man das mit den 8% noch gewesen wäre.
Kompromissfähig ist das eine. Oder zum Zweiten einfach vielleicht Positionen haben. Also bei der Frage Abschiebung zum Beispiel, da ist ja sozusagen die grüne DNA unmittelbar berührt. Und da zeigt sich ja auch reflexartig sehr schnell, sagen wir mal, die Ablehnung.
Da berühren Sie natürlich ein Thema, wo ich meine Sicht der Welt sich schon ein Stück unterscheidet, also wo ich auch die Grünen nicht so ganz nachvollziehen kann, aber wie ich auch manches oder vieles, was in der Öffentlichkeit als moralisch besonders anständig gilt, nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich glaube nicht, dass es ein Grundrecht geben kann auf weltweite Migration, egal wohin. Und ich glaube auch nicht, dass es die moralischere Position ist, zu sagen, es sollen möglichst viele Leute herkommen. Der Sozialstaat ist im Kern ein nationales Projekt. Wir haben auch keinen europäischen Sozialstaat, was uns ja auch schon Probleme genug macht mit den Rumänen und Bulgaren und so weiter und so weiter. Also diese Denke, die sagt, je offener die Grenzen, desto moralischer die Politik, das teile ich nicht. Das teile ich nicht und deswegen bin ich an der Stelle durchaus kritisch. Also die Argumente, die jetzt etwa gegen die Einbeziehung der Maghreb-Staaten vorgetragen werden, also auf die Liste der sicheren Herkunftsländer, die überzeugen mich nicht. Also da sehe ich in der Tat noch Probleme bei den Grünen, vielleicht sogar die größten, was sozusagen in Richtung Kompromissfähigkeit geht, vielleicht auch gegenüber einer in diesen Fragen, gegenüber der Merkel-CDU, vielleicht doch in Zukunft wieder etwas konservativeren Union.
Letzte Frage zum Abschluss, nochmal biografisch aufgegriffen. Abgeordnete heute, ich meine, Sie sind Mitte 60, es gibt sehr viel Ältere. Ist das, ich meine, es ist jetzt nicht realistisch, aber könnte Ihnen das nochmal Spaß machen?
Naja, ich bin in dem Alter von Friedrich Merz, übertreiben. Genau. Ich bin 64. Ja, ja. Nein, im Ernst, ich fühle mich eigentlich sehr wohl mit dem, was ich im Moment mache. Ich habe jetzt ein paar Bücher geschrieben, da liegt eins, wenn Sie so wollen. Und so, ich bin mit mir selber im Reinen. Ich will nicht leugnen, dass es immer mal wieder Situationen gibt, nicht wo man denkt, ah, da würde man gerne eingreifen. Mir passiert es auch oft, dass Studenten kommen und sagen, wollen Sie eigentlich nochmal in die Politik gehen und so weiter. Und nein, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Es macht großen Spaß, auch aus dieser, sagen wir mal, unabhängigen Position, die ich für mich in Anspruch nehme, die Dinge zu beurteilen. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben.
Jetzt könnten Sie politisch gestalten.
Mir fehlt nichts, muss ich sagen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, mir fallen auch, wenn Sie so eine Frage stellen, die unangenehmen Dinge ein, denen man dann sofort ausgesetzt ist. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, was vielleicht mit am unangenehmsten ist, neben der Aussicht dann immer wieder kritisiert zu werden, immer wieder zu gucken, was ist jetzt angesagt, was ist jetzt kompromissfähig, was gefällt den eigenen Leuten, was nicht, wer hat was gegen einen oder so. Das macht ja auch viele unangenehme Gefühle. Aber was mir am meisten zu schaffen machen würde, glaube ich, ist, dass man dann ab sofort wieder bei jedem Interview überlegen würde, kann man das so sagen oder muss ich das jetzt nochmal so ein bisschen durch den grünen Zensurapparat in meinem eigenen Kopf gehen lassen? Was wird passieren, wenn ich das so und so sage? Das sind alles Dinge, die ich nicht machen muss und ich empfinde das auch als eine sehr wohltuende Freiheit, dass ich jetzt vor Ihnen sitze und mir einfach das sage, was mir in den Kopf kommt und ich überhaupt nicht darüber nachdenke, wer das wie finden könnte.
Das war HR Info, das Interview mit dem Politikwissenschaftler und früheren Bundestagsabgeordneten der Grünen, Hubert Kleinert. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.